ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Der Mann ist wirklich Hollywood. Andreas Dehr ist zu Gast, Trickfilmzeichner, der zum Beispiel an den ganz großen Disney-Erfolgen beteiligt war. Schönen guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen.
Ist morgens eine gute Zeit, um schon den Stift zu schwingen?
Sollte es eigentlich sein. Bei mir ist es eigentlich so, dass die Abende länger sind. Also ich zeichne dann auch schon mal so in die Nacht hinein.
Sie sind eigentlich eher eine Nachteule. Danke, dass Sie so früh schon auf sind, schon auf sein können. Aber was heißt das? Wann stehen Sie in der Regel auf? Wann oder wie lange arbeiten Sie dann auch?
Also ich stehe so in der Regel auf, vielleicht so irgendwann mal zwischen 9 und 10, und dann wird erstmal der Kaffee gemacht. Und dann suche ich aber dann auch oft während meines Kaffees irgendwelche Inspirationen. Dann stöber dann durch irgendwelche Kunstbücher oder online, entdecke neue visuelle Sachen, die mich irgendwie inspirieren für den Tag. Also so geht's eigentlich los bei mir.
Ein Kaffee gab's nicht, sondern ein Wasser durfte es heute sein. Aber das habe ich mich auch gefragt. Inspiration, holt man sich die, weil man häufig ins Museum geht, weil man sich andere Dinge anschaut als Trickfilmzeichner? Aber Sie machen es gerade schon deutlich, die Kunst spielt eine wichtige Rolle.
Eine sehr große Rolle sogar. Also ich bin immer noch sehr, sehr begeistert von einigen deutschen Künstlern. Da gibt es den Heinrich Kley. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von dem gehört haben. Den kennen alle Leute, die in der Animation arbeiten. Das ist ein Zeichner, der hat damals um die Jahrhundertwende, 1910, für diese deutschen Zeitschriften damals in Simplicissimus gearbeitet. Mhm. Also satirische Zeichner. Und der hat halt einen Zeichenstrich und auch von der Thematik her, der zeichnet diese fantasievollen, tanzenden Elefanten, Zentauren. Also so Disney-mäßig eigentlich schon, aber damals schon.
Ne? Ja.
Und der ist ein wahnsinniger Zeichner und der inspiriert mich heute noch.
Sie sind nicht allzu oft im Jahr in Deutschland. Was ist das für eine Ehre? Was machen Sie gerade hier? Oder besser gesagt, ich fange andersrum an. Sie sind wo zu Hause eigentlich? In Hollywood, zwischen den Hollywood-Buchstaben, in den Hollywood Hills? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, die Buchstaben sind eigentlich gar nicht so weit weg. Also mit dem Auto von mir zu den Buchstaben wäre es vielleicht so 10 Minuten ungefähr. Also ich wohne auch in einem Teil der Hollywood Hills. Ist auch so ein bisschen auf der anderen Seite. Und ich habe eigentlich einen Ausblick über das San Fernando Valley. Also ich sehe Universal Studios unten, auch die Disney Studios und dann die Berge so im Hintergrund.
Alles das, was wichtig ist für Sie?
Eigentlich, ja.
Und wie oft sind Sie im Jahr unterwegs oder auch in Deutschland?
Es war früher eigentlich so einmal im Jahr. In den letzten Jahren war es ein bisschen weniger, dann auch wegen Covid. Da müsste ich auch während Covid sogar rüberkommen, weil meine Mutter ist verstorben vor 2 Jahren. Das war genau auf der Höhezeit von Covid, aber muss man natürlich machen. Mhm. Aber so 1 bis 2 Mal im Jahr bin ich schon hier.
Und was hat Sie jetzt hier hingetrieben? Außer natürlich der Besuch in SWR1 Leute, selbstverständlich.
Ja genau, das war eigentlich der Hauptgrund.
Das ist bestens geflunkert, aber ich nehme es Ihnen ab, so ein bisschen.
Eigentlich aus 2 Gründen. Disney München hat mich eingeladen, um bei der Eröffnung der Ausstellung Disney 100 Jahre so ein bisschen zu helfen. Die läuft jetzt in München, die Ausstellung, für einige Monate, geht dann nach London. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das haben wir so vor einer Woche gemacht, 1,5 Wochen. Und der eigentliche Hauptgrund ist eigentlich, ich habe einen neuen Film fertiggestellt. Keinen abendfüllenden Film, der ist so unter einer halben Stunde. Ist ein Zeichentrickfilm, also handgezeichnet. Es dauerte ungefähr so 8 Jahre mit der Produktionszeit. Und der ist jetzt fertig und den stelle ich jetzt halt bei Filmfestivals vor. Das ging los drüben in den Staaten beim San Francisco Film Festival vor 2 Wochen. Jetzt dann eben hier in Stuttgart. Und nach Stuttgart nächste Woche geht's nach Spanien. Da gibt's auch ein Filmfestival, wo ich den Film vorstelle. Der heißt Mushka. Und geht's eigentlich mal ganz kurz nur um ein Mädchen, die einen sibirischen Tiger großzieht. Und wenn der Tiger dann groß ist und älter wird, dann gibt's Schwierigkeiten.
Sprechen wir auch noch drüber, versprochen. Nur kurz das Gefühl zu bekommen, 8 Jahre Produktionszeit oder Vorbereitungszeit für wie viel Spielzeit dann? Wie lang ist Mushka?
Mushka ist 28,5 Minuten lang, also schon sehr, sehr intensiv.
Aufwand und Ertrag steht in einem sauberen Verhältnis. Andreas Dehr in SWR1 Leute. Wir haben ja vielleicht alle irgendeinen Disney-Film, mit dem wir ein bisschen mehr verbinden als den, ich sag mal, ganz normalen Gang ins Kino. Das erste Mal überhaupt vielleicht, die erste Freundin, der erste Kuss im Dunkeln kann es auch sein. Bei SWR1 Leutegast Andreas Dehr war es das Dschungelbuch. Da sagen Sie, dieser Film war lebensverändernd. Warum?
Weil es halt mein erster Disney-Film war. Ich war 11 Jahre alt, habe damals nur so ein bisschen Disney-Animation im Fernsehen gesehen. Das war damals noch in Schwarz-Weiß, so kurze Ausschnitte von Mickey Mouse-Filmen. Mhm. Die haben mich auch schon fasziniert. Aber dann, als das Dschungelbuch dann rauskam, das war so 1968 in Deutschland, zum ersten Mal ins Kino und diese Technicolor-Farben und dann die Zeichnungen, die irgendwie gelebt haben und die Figuren hatten Verhältnisse zueinander und das war alles witzig und es hat mich so fasziniert und wirklich umgehauen, dass ich eigentlich mich nur an mein Leben erinnern kann, also meine Zeit, mein Leben vor Dschungelbuch, mein Leben nach Dschungelbuch, weil ich hatte mich wirklich damals so theoretisch entschlossen, das auch mal zu machen.
Ihr Leben vor Dschungelbuch waren ja dann nur schlappe 10 Jahre. Sie waren was, 11, als Sie den Film gesehen haben?
Ich war 11 Jahre alt.
Genau. Und was ging dann für eine Lawine los bei Ihnen sozusagen?
Also ich wollte unbedingt wissen, wie man sowas macht. Wo man sowas macht, wusste ich. Das war irgendwo in Kalifornien, in Los Angeles, in den Walt Disney Studios. Aber ich hatte wirklich keine Erfahrung oder ich wusste nicht genau, wie man sowas macht oder wie viel Arbeit sowas überhaupt ist. Und dann habe ich mit Hilfe von unserem Englischlehrer, damals konnte ich noch kein Englisch, einige Fragen aufgesetzt für einen Brief an die Walt Disney Studios Los Angeles. Ohne Postleitzahl, die hatte ich natürlich nicht. Einfach nur Fragen, wie kann ich mich jetzt hier in Deutschland vorbereiten, um irgendwann mal bei euch drüben zu arbeiten? Ob die irgendwelche Schulen empfehlen, irgendwelche Kurse oder so. Und den habe ich weggeschickt und dann kam so nach 2, 3 Wochen über die Luftpost kam auch eine Antwort. Hat mich auch umgehauen. Den Brief habe ich auch heute noch. Der war natürlich in Englisch. Und da habe ich heute noch, sehe ich diese mit Bleistift bezifferten Wörter, Portfolio, wusste ich ja nicht, Zeichenmappe, dann drüber geschrieben, über verschiedene Wörter. Ja. Und also wie gesagt, den Brief habe ich noch. Aber die haben mir in diesem Brief wirklich einen ganz wertvollen Tipp gegeben. Und der war eben der, die sagten, wenn du wirklich an der Art von Zeichentrickfilm interessiert bist, wie wir sie hier auch machen oder wie wir sie hier machen bei Disney, schicke uns bitte keine Unterlagen von Mickey Mouse und Pluto. Das können wir dir später beibringen. Du musst erstmal Künstler werden. Wir wollen sehen, wie du die Welt beobachtest, wie du zeichnest. Also fang mal an, in den Zoo zu gehen mit Skizzenbüchern. Also zeichne sehr viele Tiere, oft, nicht nur einmal oder zweimal, sondern wirklich regelmäßig. Und du kannst auch vielleicht irgendwie Abendkurse belegen an Kunstschulen oder so, Volkshochschulen waren es damals für mich. Und wenn du älter bist, dann musst du auch mit dem Aktzeichnen anfangen. Du musst also wirklich wissen, wie die menschliche Figur funktioniert. Das habe ich dann auch, ich glaube, ich habe mit 14 Jahren mit dem Aktzeichnen angefangen. Das war für meine Eltern dann auch ein bisschen zu früh.
Seltsam wahrscheinlich, ja.
Ein bisschen zu früh. Ja. Aber die haben es toleriert. Dann habe ich das Aktzeichnen auch die ganzen Jahre hindurch gemacht. Auch während meines Grafikstudiums dann später in Essen, das war an der Folkwang-Schule für 4 Jahre. Ja, und dann habe ich aber, das war glaube ich in meinem letzten Jahr, das muss so 1978, 79 gewesen sein, habe ich erfahren, dass Disney ein Ausbildungsprogramm hat im Studio in Burbank für neue Leute, die da anfangen. Und der Ausbildungsleiter, das war ein Mann, der hieß Eric Larson. Und der Name war mir bekannt von diesem Disney-Vorspann, von den Filmen. Der hatte schon an Schneewittchen gearbeitet, am Dschungelbuch, an Peter Pan, Bambi, an den ganzen Klassikern. Und der war aber der Ausbildungsleiter. Da habe ich einen Brief an Eric Larson geschrieben, Walt Disney Studios. Und hatte dann so einen ganz netten Austausch mit ihm.
Haben Sie da schon erste Proben auch hingeschickt?
Letztendlich habe ich dann auch den Mut gehabt, einige Kopien von meinen Arbeiten zu schicken. Mhm. Und dann kam eine Antwort von diesem Eric Larson zurück und der meinte, ich glaube, du hast das Zeug dafür. Mach erstmal die Schule zu Ende. Ich hatte noch so ein Dreivierteljahr oder so. Und dann nehmen wir dich auf hier in dieses Ausbildungsprogramm und dann schauen wir mal.
Und recht selbstbewusst waren Sie, sind mit einem One-Way-Ticket dann rüber.
Mit einem One-Way-Ticket. Meine Eltern schockiert, weil die glaubten, das würde nie funktionieren. Lass mal den Andreas träumen und zeichnen. Das wird aber nie klappen. Und dann hatte ich dieses One-Way-Ticket und dann habe ich meinen Eltern aber auch erzählt, ich bin erstmal zu einer Probezeit da. Wenn es nicht funktioniert, dann kann ich immer noch zurück und irgendwas anderes machen. Aber ich wollte es auf jeden Fall machen.
Ne? Sie haben eben schon erzählt, für die kleine To-Do-Liste daheim ist es wichtig, Tiere vielleicht zu malen, Menschen zu beobachten. Jetzt habe ich mir das gerade vorgestellt, wenn ich in den Zoo gehe, Menschen, wenn es um ein Aktmodell geht, das steht dann oder sitzt dann da mehrere Stunden vielleicht regungslos. Die Tiere jetzt nicht so. Wie macht man's?
Ja, die bewegen sich öfter, aber man fängt dann vielleicht an mit den Tieren, die sich nicht bewegen, so ein schlafendes Krokodil zum Beispiel. Das kann ich dann aus verschiedenen Perspektiven zeichnen. Und dann arbeitet man sich so langsam hoch zu den Affen, die ständig hin und her springen. Man muss dann aber irgendwie auch mal in der Lage sein, fotografisch so eine Pose festzuhalten und dann aus der Erinnerung die zu Ende zu führen. Das geht auch.
Und wir hatten die klassische Gesprächseröffnung heute, dass ich einfach mal wahrscheinlich auch wegen ein wenig Ehrfurcht gesagt habe, ah, ich kann nicht wirklich zeichnen, wo Sie dann gesagt haben, doch, das kann jeder lernen.
Das kann eigentlich jeder lernen, man muss das nur wollen und da irgendwie eine Begeisterung für haben. Also wenn mir Leute sagen, ah, du bist so talentiert und ich kann nicht mal ein Strichmännchen zeichnen. Ja, okay, ich bin ein bisschen talentiert, aber ich hab auch sehr hart daran gearbeitet, denn ohne dem ganzen Beobachten, ohne dem ganzen Aktzeichen, dieses ganze Tierzeichen, hätte ich das auch nicht geschafft. Ne?
Und Sie haben schon hart gearbeitet, um eigentlich auch zu Disney zu kommen. Wie sahen da Ihre Anfänge aus? Ordnet man sich da erstmal unter?
Also im Studio selbst? Mhm. Ich habe damals angefangen, das kann ich noch genau erzählen. Die hatten gerade den Film fertiggestellt, Kapp und Kappa.
Ja.
Und der war fertig.
Zwei kleine Hunde.
Der Untertitel hieß, glaube ich, Zwei Freunde auf 8 Pfoten.
Okay.
Da ging es um einen Fuchs, einen jungen Fuchs und einen jungen Jagdhund.
Okay, so ist es.
Also der wurde gerade fertiggestellt und der nächste Film sollte heißen Taran und der Zauberkessel, also im Englischen The Black Cauldron. Und dann kam das Management auf mich zu und sagte, hör mal Andreas, du könntest eigentlich Figuren entwerfen für uns. Wir haben noch keine für diesen neuen Film, diesen Taran-Film. Und du zeichnest eigentlich schon sehr solide, so ein bisschen Disney-mäßig auch. Und vielleicht kannst du damit anfangen. Aber wir haben eine Idee. Es gibt auch einen zweiten Künstler, der hier, einen jungen Künstler, der gerade hier angefangen hat bei Disney. Und der hat gerade seine Ausbildung fertig gemacht in diesem California Institute of the Arts. Und sein Zeichenstil ist ein bisschen skurriler und verrückter. Den finden wir aber auch gut. Vielleicht können wir euch beide in ein Büro setzen und ihr mischt das irgendwie und kommt mit irgendwas Neuem heraus. Und dieser andere junge Zeichner, das war Tim Burton.
Ach.
Also mein erstes Jahr bei Disney war wirklich in einem Büro mit Tim Burton. Damals war er halt nur Tim, der war noch nicht der große Tim Burton, ja. Aber es war so mein erstes Jahr.
Und der war gar nicht so lange dann bei Disney eigentlich, oder?
Der wurde ein bisschen frustriert, weil unsere Stile, mein Stil und sein Zeichenstil zu mischen, das ging irgendwie ganz einfach nicht. Das hatte mich auch frustriert letzten Endes. Jedes Mal, wenn ich eine seiner Zeichnungen überarbeitet habe und so in dem Disney-Stil so durchzuzeichnen, dann verlor es irgendwie an seiner Ausdruckskraft. Mhm. Und dann, Tim ging dann nach einem Jahr, ich glaube, der hatte noch einen Kurzfilm, einen Puppentrickfilm für Disney gemacht, so einen 5-minütigen, der hieß Vincent. Und dann ging er halt in den Realfilm, halt in die große Welt. Und ich blieb bei Disney und habe dann angefangen zu animieren, also mit dem Trickzeichnen.
Nur damit ich ein Gefühl dafür bekomme, für einen richtigen Trickfilm, wie viele Zeichnerinnen und Zeichner sitzen da zusammen?
Also für einen abendfüllenden Film, jede Figur hat einen Chefzeichner. Also als beispielsweise bei der kleinen Meerjungfrau habe ich nur den König Triton gezeichnet, keine anderen Figuren. Aber ich habe auch eine Gruppe von Künstlern, die mir auch dabei helfen, die ich überwache so mehr oder weniger, so 3-4 Leute. Und also wie gesagt, jede Figur hat so 3, 4, 5, 6 Leute. Und dann haben wir aber auch Assistenten, die die ganzen Zwischenphasen zeichnen. Denn als Chefzeichner oder Supervising Animator zeichne ich ja nur die Hauptphasen, die also wirklich gemacht werden müssen. Also dann gibt's sehr viele Leute, die diese Zwischenphasen zeichnen. Dann haben wir Reinzeichner, die nennen wir Cleanup Artists, die unsere ganzen Skizzen nochmal ganz sauber durchzeichnen. Also im letzten Ende sind es ungefähr so 500 Leute, die zeichnen, ja.
Und Chefzeichner, Sie durften sich über Jahrzehnte Chefzeichner nennen. Hatte man dann auch einen Chefzeichentisch?
Ja, den gibt's. Und es war ein ganz toller, noch diese alten Disney-Tische, die gebaut wurden, es sind nach Schneewittchen. Denn Schneewittchen war ja damals 1938 ein Riesenerfolg. Da hatte Walt Disney zum ersten Mal wirklich Geld. Hat mit dem Geld von Schneewittchen ein neues Studio gebaut in Burbank. Und halt diese ganzen Möbel, diese Zeichentische und Stühle, so im Art Deco. In dem Stil waren die. Und ich habe auch zu Hause heute noch einen alten Disney-Tisch von 1938.
Sie haben eben schon gesagt, diese Bezeichnung Chefzeichner, das ist klingt Spektakel nach Spektakel im Deutschen, im Englischen ist es nicht so.
Ein bisschen weniger, also da gibt's keine Chefetage und so weiter. Das haben wir alles nicht, da arbeitet man in einem Team auf derselben Etage. Die englischen Titel sind dann eben entweder Supervising Animator, also überwachender Zeichner oder leitender Zeichner.
Und Sie haben eben schon deutlich gemacht, dass dann ein Zeichner, ein Chefzeichner, ein Hauptzeichner, so möchte ich es dann mal sagen, für eine Figur in erster Linie verantwortlich war. Was waren so Ihre Figuren, für die Sie über die Jahre verantwortlich waren?
Also bei dem Film Falsches Spiel mit Roger Rabbit habe ich eigentlich den...
Habe ich geliebt.
Hab ich, ja, das war ein toller Film. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, an dem Film zu arbeiten. Ich habe den Hasen selber viel gezeichnet, aber auch andere Figuren, wie die Mickey Mouse, so die Disney-Figuren, die kurzweilig auftraten im Film, die habe ich gemacht. Und dann nach dem Film ging es dann los mit der kleinen Meerjungfrau. Da habe ich den König Triton gezeichnet, ihren Vater, der so ein bisschen wie mein eigener Vater ist eigentlich. Zu Aladdin ging es dann, da habe ich den Jafar gezeichnet. Und dann nochmal ein Bösewicht, das war mein dritter. Nee, dann gab es nochmal den Gaston für Die Schöne und das Biest, auch ein Bösewicht. Und mein dritter Bösewicht, das war der Scar für König der Löwen. Und dann wollte ich aber mal was anderes machen. Und dann habe ich gefragt, ob ich den Herkules machen könnte und nicht den Bösewicht, diesen Hades. Dann habe ich den Herkules gemacht. Und dann habe ich die Lilo gemacht, auch eine ganz andere, andersartige Figur als diese Bösewichter. Die Lilo von Lilo und Stitch. Mhm. Mama Odi für Küss den Frosch. Da habe ich den Tigger, eine klassische Figur gemacht in dem Winnie-Pooh-Film. Und da gab es, glaube ich, noch was ausgelassen, vielleicht noch irgendwie.
Mit Sicherheit. Ich habe keine Liste, sie wäre so lang, deshalb dachte ich, ich lasse sie erzählen. Gibt es eine Figur, die Ihnen besonders am Herzen liegt?
Am Herzen, also wenn Sie so dieses Wort Herzen nehmen, vielleicht die Lilo, weil die so komplex war und kompliziert auch eigentlich als kleines Mädchen da. Ihr ging so viel im Kopf rum, sie hatte ihre Eltern verloren und ihre Schwester wollte jetzt Schwester sein, aber auch Mutter. Das ging aber auch nicht so toll. Also da war schon ziemlich los mit diesem kleinen Mädchen. Diese Gefühle, diese Melancholie so auszudrücken, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vom Schauspielerischen her war es eigentlich der Scar im König der Löwen, weil die Originalstimme war ja dieser Jeremy Irons und der hat also wirklich diese Sprachaufnahmen so toll gelesen, dass mir bei jeder Szene eigentlich klar war, wie ich das so grafisch und schauspielerisch umsetzen kann. Das war mir sofort klar. Wenn er sagt, I'm surrounded by idiots, ich bin umgeben von Idioten, dann hat man halt die Pfote und geht dann so an die Stirn und dreht dann so an der Vorstirn irgendwie so den Fingern rum. Also es war mir jedes Mal klar.
Aber das macht schon deutlich, es geht ja weit mehr als nur ums Zeichnen bei Ihrem Job, sondern da muss halt Stimme und das Bild, die Figur, die müssen zueinander passen. Wenn wir dann zum Beispiel überlegen, in der Synchronisation auf dem deutschen Markt, passt das Ihrer Meinung nach da immer zu 100%?
Doch, die geben sich eigentlich sehr viel Mühe. Bei dem Scar war es ja so, da hat der Thomas Fritsch die Stimme von dem Scar gemacht. Ich habe die deutsche Fassung auch damals gesehen bei der Uraufführung in Berlin und fand das auch sehr schön. Lippensynchron ist es dann eigentlich nicht mehr, das ist nur im Original. Aber die Auswahl der deutschen Stimmen war immer schon gut, auch in den klassischen Filmen, im Dschungelbuch, die mit Klaus Hafenstein als diesen König Louis, das ist fantastisch.
Und als Trickfilmzeichner vergleichen Sie sich auch, haben Sie ja auch eben schon so ein bisschen angesprochen, mit dem Schauspieler, weil da steckt ja so viel von Ihnen selbst wahrscheinlich auch drin, oder?
Doch, man ist eigentlich mehr Schauspieler als Zeichner. Drüben in Amerika nennen wir Trickfilmzeichner Actors with a Pencil, also Schauspieler mit einem Bleistift. Und so ist es auch wirklich, denn man muss irgendwann mal an einem Punkt angelangen als Trickfilmzeichner, wo das Zeichnen eigentlich so nebenbei läuft, weil der Fokus, worauf man sich konzentriert, sind die Emotionen der Figur jetzt in dieser Szene. Wie denkt die Figur? Was fühlt die Figur? Kann ich das auch fühlen jetzt in diesem Moment? Und kann ich diese Gefühle zeichnerisch umsetzen? Das ist so der Gedankenablauf.
Und dann gibt's schon mal Tränen?
Doch, dann gibt's auch schon mal Tränen.
Wirklich?
Bei Lilo und Stitch gab es wirklich einige Szenen. Ich weiß nicht, ob sich die Zuhörer noch an diesen Film erinnern können oder an diese eine Sequenz, wo Nani, dieser kleinen Schwester Lilo, halt beibringen möchte, dass sie nicht mehr auf sie aufpassen kann, dass morgen das Kinderheim kommt und sie halt abholt. Das kann sie aber irgendwie nicht, nachts auf dieser Hängematte da in Hawaii. Und das war so eine traurige Szene. Dann animiert man, dann kommt schon mal so eine kleine Träne runter. Es gibt schon mal.
Ich habe ganz zwanglos einfach mal vor den Nachrichten Andreas Deyer Stift und Papier hingelegt. Und es ist ganz zwanglos auch schon das ein oder andere rausgekommen. Guck mal, was wir damit hier noch im SWR1-Programm heute mit anfangen. Ich dachte ja, dass so eine Zeichnung ihrer Figuren, Roger Rabbit, das ist jetzt aus Aladdin, glaube ich. Was wir
genau,
hier haben.
Das ist der Bösewicht, das ist der Jafar.
Ja, der Jafar, genau. Ich hatte es nur auf dem Kopf gesehen und sah es dann so, dass das viel länger dauert. Wie locker leicht gehen die Ihnen über die Jahre aus der Hand?
Also wenn man wirklich einmal drin ist in so einer Figur und schon einige Szenen fertig gezeichnet hat, dann ist das, also ich will nicht sagen Routine, aber es geht schnell. Denn man kann sich nicht zu viel Zeit lassen mit diesen einzelnen Zeichnungen. Es geht ja um eine Menge von Zeichnungen, die man erstellen muss für eine Szene. also ich will nicht sagen Sekundenschnelle, aber es muss schon zügig gehen. Ich denke auch eigentlich immer, wenn ich eine Zeichnung mache in der Animation, wie die nächste dann schon aussehen soll. Also quasi, ich mache jetzt diese Zeichnung und die nächste müsste dann eigentlich so aussehen und die nächste müsste dann eigentlich so aussehen. Also
im Kopf immer schon voraus.
Immer schon voraus.
Die Art der Arbeit, die war dann auch ausschlaggebend für Sie, dass Sie irgendwann gesagt haben, bei Disney, wir trennen uns im Guten. 2010 war das, glaube ich.
2010, genau. Und zwar wurde angekündigt bei Disney, dass damals hieß es noch die Schneekönigin, oder da ist, glaube ich, in Deutsch auch die Schneekönigin, Frozen.
Ich glaube, das läuft unter Frozen.
Den sollten wir eigentlich machen, also die Trickfilmzeichner sollten den Film eigentlich machen, als nächstes großes Musical. Und dann gab es halt eine Änderung im Management, also eine Änderung für das Medium. Man wollte den eigentlich als computeranimierten Film machen. Und es gab keine neuen Ideen mehr für Zeichentrickfilme. Und das habe ich dann auch gesehen, wie es also weiterlaufen wird hier bei Disney. Und dann habe ich mich halt verabschiedet. Nach 30 Jahren, 3 Jahrzehnten. Und das haben die auch verstanden, dass ich gerne beim Zeichentrickfilm bleiben möchte und vielleicht mal meinen eigenen Film machen würde. Und ich habe sie auch verstanden, dass die halt Computerfilme weitermachen möchten, weil das Boxoffice ist halt so groß. Die Einnahmen von diesen Filmen ist ja gigantisch. Und wir sind dann freundlich auseinandergegangen.
Trotzdem sind Sie Disney immer noch treu.
Ja, klar. Denn 30 Jahre sind 30 Jahre. Ja. Das geht nicht weg.
Die schmeißt man nicht weg.
Nee.
So, und was machen Sie? Sie kümmern sich zum Beispiel auch um Disney-Ausstellungen?
Mhm. Ich habe eine sehr tolle Beziehung zu diesem Walt Disney Family Museum, also diesem Walt Disney Familienmuseum. Das ist jetzt kein Museum, was von der Disney Company aufgestellt wurde, sondern von der Tochter von Walt Disney. Das war die Diane Disney Miller. Und zwar wurde sie immer gefragt im Laufe der Jahre, dass sie doch mal ein Buch schreiben sollte als Tochter von Walt Disney. Und dann hat sie sich entschlossen, das nicht zu machen. Und anstattdessen ein Museum aufzubauen, so die Geschichte ihres Vaters erzählt, wie es damals ging, also diese Highs and Lows, hoch und runter in seinem Leben, wo es nicht immer rosig aussah. Aber sie wollte halt die wirkliche Geschichte von ihrem Vater erzählen, weil es gab damals einige Bücher, wo einige Geschichten wirklich erfunden waren. Das war eigentlich gar nicht wahr, ne? Und die Diane Disney fragte mich so vor einigen Jahren jetzt schon, sagte mal mir damals, hör mal, ich habe gehört, du bist ein begeisterter Mickey-Maus-Zeichner, also die Hauptfigur von ihrem Vater. Und in diesem Museum würden wir gerne mal so eine große Retrospektive machen, so bald schon eigentlich über Mickey Maus. Und vielleicht könntest du uns dann mal ein bisschen aushelfen. Und dann wusste ich aber nicht genau, wie meine Aushilfe halt aussehen würde. Ja. Und dann stellte sich heraus, dass sie wollte, dass ich die ganze Ausstellung kuratiere, also von vorne bis hinten. Und das habe ich auch gemacht, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, so die Geschichte von Mickey Mouse zu erzählen, von den ersten Stummfilmen, den ersten Tonfilmen bis Mickey Mouse heute. Und das war auch, glaube ich, ein riesengroßer Erfolg. Und meine letzte Ausstellung in diesem Walt Disney Family Museum, da ging es ums Dschungelbuch. Natürlich mein Lieblingsfilm.
Ja, mit dem alles angefangen.
Und Walt Disneys letzter Film eigentlich, denn der ist gestorben, bevor der Film fertig wurde. Und die Ausstellung ist gerade runtergegangen in San Francisco. Die lief auch so ungefähr ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr.
Der Job hat sich verändert. Der Job des Trickfilmzeichners, das hat Andreas Dehr eben deutlich gemacht, hin zur Computeranimation. Die Filme sind auch populär und es darf das eine ja durchaus neben dem anderen geben. Sie haben sich trotzdem dafür entschieden, beim Trickfilm zu bleiben und Trickfilmzeichner zu bleiben. Wie kann ich mir das vorstellen? Sie sind jetzt eine One-Man-Show, sitzen alleine vor Blatt und Papier und lassen Filme entstehen?
Ja, also ganz alleine ist es nicht. Es ist nicht mehr so eine große Gruppe mit 100 Zeichnern oder mehrere Hunderten von Zeichnern. Es ist also eine kleine Gruppe von Zeichnern, die mir hilft. Und es dauert natürlich länger, dann einen Film zu erstellen. Ich habe jetzt gerade diesen Film fertig gemacht, der ist unter einer halben Stunde. Und das dauerte also ganze 8 Jahre eigentlich, ne? Schon lange.
Aber das war auch was Ihnen besonders auf der Seele lag.
Ja, denn auch während meiner Zeit bei Disney kam immer mal so der Gedanke auf, vielleicht solltest du mal so ein Wochenendprojekt anfangen, wo du halt nur an den Wochenenden arbeiten kannst, halt deine eigene Geschichte, dann deine eigenen Figuren. Aber das geht irgendwie eigentlich nicht, denn die Konzentration und die Arbeitsstunden, die man da reinstecken muss, das geht nicht am Wochenende. Aber jetzt habe ich halt die Zeit dafür gehabt und habe mir damals Anfang einfach eine Serie von Fragen gestellt. Und aus diesen Antworten kam dann halt dieser Film zustande. Und die erste Frage halt, was zeichnest du eigentlich am liebsten? Tiere. Ich zeichne eigentlich lieber Tiere als Menschen. Und welches Tier würdest du gerne mal animieren, das du noch nicht animiert hast? Habe ich mir überlegt, ein Tiger ist schon ein ganz cooles Tier wegen dieser Streifen, weil man da so die Anatomie zeigen kann, die Bewegung mit diesen Streifen. Ein bisschen Erfahrung mit Großkatzen hatte ich schon vom König der Löwen. Okay, ein Tiger. Vielleicht eine Geschichte mit einem Tiger und einem kleinen Mädchen. Das ist ja auch so ein ganz irgendwie tolles Verhältnis, was man da irgendwie aufbauen kann. Und dann vielleicht zieht sie diesen Tiger groß, weil es eventuell ein Waisenkind ist. Und wenn der dann größer wird, dann gibt's aber Schwierigkeiten, weil das Mädchen herausfindet, dass es böse Leute um sie rum gibt, die den Tiger töten wollen und verkaufen wollen. Mhm. Das waren so die Ideen, die ich hatte. Ich hatte aber keinen Anfang und Ende, sondern nur so eine zentrale Idee. Und dann fragt man halt Freunde, ob die einem bei dieser Story so ein bisschen aushelfen können. Und ein Freund von mir hat dann da so ein Screenplay draus gemacht. Ja. Und dann hatte ich auf einmal eine Großmutter und einen Vater, den dieses Mädchen nie kannte, den sie zum ersten Mal trifft und so weiter. Also es wurde dann so ein Roman quasi. Und ich fand dieses Screenplay eigentlich ganz schön von meinem Freund Michael McKinney. Und daraus wurde dann dieser halbstündige Film.
Aber wie lässt man die Figuren entstehen? Also gut, ein Tiger, weiß man noch, wie der auszusehen hat, aber das Mädchen, wieso sieht das Mädchen so aus, wie es aussieht? Wieso sieht die Oma so aus, wie sie aussieht und der Vater auch?
Ich habe damals so ein bisschen Recherchen gemacht. Es gab damals einen National Geographic Film über Sibirien und die Tiger, die sie noch haben. Es gibt ja nicht mehr sehr viele. Und da ging es aber auch um Dörfer in Sibirien und da konnte man so ein klein wenig sehen, wie halt Kinder aussehen in Russland oder in Sibirien, habe ich das Mädchen so ein klein wenig daraufhin aufgebaut, also mit dunklen Haaren und so einer Schleife. Die Mädchen hatten alle irgendwelche Schleifen, so im Haar.
Haarschnitt, glaube ich.
Haarschnitt auch noch so ein klein wenig auf dieses National Geographic Special so ein bisschen aufgebaut. Und dann kam halt eins zum anderen. Der Vater arbeitet halt in irgendeiner großen Mine, so einem Schacht, ganz einfache Kleidung. Und bei anderen Figuren, da wusste ich dann nicht, von der Kleidung her, was ich da machen sollte, denn irgendwie bei Google herauszufinden, wie Kleidung von verschiedenen Leuten aussah in Russland, so um 1975, das kriegt man nicht so mit. Aber ich kannte jemanden oder ich kenne jemanden, der Russisch spricht, dessen Eltern in Russland geboren sind und der hat mir so ein bisschen geholfen mit diesen Kostümen.
Der hat dann mal drüber geschaut.
Und genau.
Der Vater im Zeichentrickfilm, der hat einen Schnäuzer ähnlich wie ihrer es ist. Ist das Zufall?
Oh, das ist wirklich Zufall. Ja. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ein Selbstporträt ist es eigentlich nicht. Der hat auch eine ganz andere Nase.
Das stimmt, das ist ein bisschen düster auch.
Ne, ein bisschen düster, melancholisch, ja.
Während die Musik läuft, machen wir hier gerade in SWR1 Leute so ein kleines Spiel. Ich darf die Figuren erraten, die Andreas Dehr aufmalt. Der Trickfilmzeichner. Ich kann es gerade nicht ganz erkennen. Sie müssen mir auf die Sprünge helfen. Was passiert gerade?
Es ist eine griechische Figur.
Okay, alles klar, das ist Herkules.
Das ist Herkules.
Es ist Herkules, okay. Ich kann mich rausreden und sagen, ich habe es nur auf dem Kopf gesehen. So, Sie machen mittlerweile alles in Eigenregie, sind sozusagen Ihr eigener Chef. Was hat das für Vor- und Nachteile?
Das war eigentlich ziemlich angsterregend anfänglich, weil es ja ein neues Gebiet ist für mich, Regie zu führen, Produzent zu sein und dann halt Arbeiten abzusegnen, die ich nicht mache, also die Hintergrundmaler, die Hintergrundgestalter, das machen ja andere Leute, aber ich muss dann sagen, ja, nein, so nicht, vielleicht mal ein bisschen anders. Das war schon ziemlich aufregend. Es war ein riesengroßes Abenteuer. Ich musste also nicht nur Schauspieler wie bei Disney mit meinem Bleistift, sondern auch
Team organisieren,
eine Story zu erzählen, Figuren zu entwickeln, die Beziehungen zueinander haben, eine Geschichte zu erzählen, die ihnen Sinn ergibt, die unterhaltend ist, die auch irgendwie emotional sein sollte. Also man trägt da so mehrere Hüte gleichzeitig. Regisseur, Zeichner und so weiter. Es geht dann hin und her.
Und ein Team zu finden, das sind dann wahrscheinlich grundsätzliche amerikanische Voraussetzungen, wirtschaftliche Art, das ist dann nicht so leicht, eine Handvoll guter, freiberuflicher Zeichner zu finden?
Das war damals ziemlich schwierig. Ich dachte, ich finde die Leute eigentlich sehr schnell, denn es gibt auch noch einige in den Staaten oder in Los Angeles, die wirklich noch gute 2D-Animation können. Aber die machen alle ja ihre eigenen Sachen, ihre eigenen Projekte. Und dann stellt sich natürlich auch so heraus, wenn man Freelancer ist, Wenn man dann natürlich diese Gewerkschaftsjobs haben, diese Union-Jobs, denn durch die Gewerkschaft kriegt man drüben in den Staaten die Krankenversicherung. Und damit konnte ich natürlich nicht bieten, weil, denn als unabhängiger Filmemacher kann ich nur eine bestimmte Summe zahlen für die Beiträge. Ne? Also der Mitarbeiterstab bei Muschka war winzig, war sehr, sehr klein. Aber die Leute, die ich hatte, letzten Endes, die waren so wichtig und haben wirklich sehr, sehr geholfen.
Und Sie haben trotzdem relativ hohe Qualitätsansprüche.
Doch, ich wollte keine Kompromisse eingehen. Da gab es irgendwann mal so vor 3 Jahren, dachte ich mir, mein Gott, jetzt sind wir schon so lange an dem Film. Vielleicht können wir nochmal das ganze Ding jetzt in den nächsten 6 Monaten fertig machen. Jetzt arbeiten wir durch und machen das Ding fertig. Und dann ein Freund von mir, der ist Co-Produzent, der meinte dann, warum eigentlich? Der muss doch jetzt nicht in diesem Jahr fertig werden. Dann machst du dann Kompromisse und dann sehen einige Sachen nachher nicht so gut aus und dann stört dich das später. Mhm. Wir machen den Film eigentlich fertig, wenn er fertig ist. Und so war es dann auch.
Und das ist dann wiederum ja auch eine Art Luxus, dass man eben dann nicht diesen Zeitdruck hat und keine Deadline genannt bekommt?
Genau, weil ich also das große Glück hatte, den Film selber zu finanzieren zu können. Hatte ich keine Anrufe von irgendeinem anderen Produzenten halt irgendwie, hey Andreas, du hast versprochen, am Freitag wäre Sequenz 10 zu Ende, die ist noch immer nicht fertig. Also das gab es dann nicht. Ne? Ja. Es war alles ziemlich ruhig und gelassen und der Film wurde fertig, wann er fertig wurde.
Wo ist Muschka zu sehen?
Im Augenblick, morgen. Morgen im Stuttgart beim Trickfilmfestival um 3.30 Uhr. Das kann man online erfahren, wo und so weiter. Obwohl ich glaube, es ist schon ausverkauft, aber vielleicht gibt es da noch einige Plätze. Werde ich den Film, das ist also die europäische Filmpremiere von dem Film. Und anschließend gebe ich einen Vortrag, wie der Film entstanden ist. Das ist so eine halbe Stunde, dreiviertelstündige Sache, halt mit Vorarbeiten, Interviews von meinen Mitarbeitern und so weiter.
Und dann der großen Öffentlichkeit, zeigen Sie den Film dann wie? Auch in den Kinos oder ist er in einem Streamingdienst zu sehen nachher?
Also ich nehme an und hoffe, dass der irgendwann mal bei einer Streamingfirma laufen wird. Wir hoffen bei Disney Plus. Die sind interessiert. Also ist der erste Zulauf ist natürlich zu Disney Plus. Und dann schauen wir mal. Es gibt natürlich auch andere wie Amazon und Apple und so weiter. Aber wir schauen mal.
Und dann liegt der nächste Film schon in der Schublade?
Der nächste Film, da fange ich jetzt so gerade an mit so Vorideen. Und zwar ist das auch was ganz anderes als dieser Muschka jetzt. Das wird was ganz Witziges werden mit sehr viel Dialog und Interviews und auch dann ein bisschen kürzer, so 7-8 Minuten.
Sie sind offiziell eine Disney-Legende. Das ist jetzt nicht nur ein Beiname, den ich mir ausgesucht habe, sondern wirklich ganz offiziell. Wie wird man Disney-Legende?
Kann man sich nicht aussuchen. Entscheidet die Company, also die Walt Disney Company. Und das ist erhalten eine Auszeichnung, eine Würdigung. Und das heißt eigentlich, dass die Firma sehr zufrieden ist mit dem, was man gemacht hat im Laufe der Jahre.
Würde ich auch
Jahre,
so sehen,
ne?
Ja.
So ungefähr. Aber das sind auch wirklich nur sehr wenige Leute. Ich glaube, die ist alle 2 Jahre. Sind immer so zwischen 8 und 12 Leuten vielleicht, die innerhalb der Firma irgendwie besondere Leistungen gebracht haben. Und bei mir war es eben vor einigen Jahren und meine Gruppe war...
Ihr Jahrgang war ziemlich prominent besetzt.
War sehr, sehr prominent.
Noch, ne?
Da war George Lucas gleich neben mir, Danny Elfman, Johnny Depp. Also schon eine gute Gruppe, ein guter Jahrgang.
Und was sagt man da?
Ja, da musste eine Rede halten und das war in einem großen Auditorium in Anaheim, in dem Convention Center, so vor 10.000 Leuten, muss man da halt sagen, wie man sich fühlt und was es einem bedeutet. Und also ich habe es damals sehr, ich habe gar nicht viel vorbereitet, wollte das sehr spontan machen und habe da so Sachen halt erzählt, wie wichtig mir meine Arbeit eigentlich ist und was es eigentlich ein Gefühl ist, wenn man so eine Szene zeichnet und die funktioniert. Denn ich zeichne ja vielleicht die ganze Woche an einer Szene rum und dann am Freitag sind die Zeichnungen fertig und dann nimmt man sie auf, entweder mit Videokamera oder man scannt sie ein und dann kommt aber der Zeitpunkt, wo man auf den Knopf drückt, Play. Und dann sieht man sie ja zum ersten Mal, wie die Szene aussieht. Ist das natürlich? Ist das lebensecht? Ist das unterhaltsam oder ist es schlecht? Und dann kriege ich jedes Mal ein Herzklopfen. Es ist jedes Mal so. Ist egal, ob es eine kleine oder eine große Szene ist. Aber wenn es dann funktioniert, dann ist das so ein High. Dann könnte mich mein Finanzberater anrufen und sagen, Andreas, die Aktien, ist wieder schwer runtergegangen. dem königlichen Kuss, den königlichen Kuss geben, ist mir alles egal. Ich habe gerade diese Szene mit dem Jafar gemacht und es war eine wichtige Szene und sie funktioniert und sie wird für immer auf ewig auf der Leinwand sein. Und das ist im Moment wichtig, alles andere ist Nebensache.
Und dass es oft funktioniert, den Beleg kann ich Ihnen noch bringen. Die SWR1 Hörerinnen und Hörer haben sich gemeldet. Sie dürfen sich zurücklehnen und ein wenig Lob über sich ergehen lassen. Elif Yasmin Buskaya, aktuell in Dublin übrigens im Homeoffice, hat geschrieben, so klasse, hat mich die ganze Woche schon drauf gefreut, super interessant. Als Kind der 90er ist sie besonders von den Disney-Filmen, von den frühen Disney-Filmen beeindruckt gewesen und geprägt worden. König der Löwen haben sie mitgemacht, Aladdin haben sie mitgemacht und sie hört im Homeoffice zu und dankt ihnen für ihre Arbeit.
Ja, prima.
Ute aus Hohenstein. Lieber Andreas Dehr, was für eine tolle Sendung. Ich sollte eigentlich arbeiten, hab aber die ganze Zeit die Disney-Figuren vor Augen. Sehr cool und vielen Dank. Das ist doch auch mal ein Lob. Toll. Da braucht man gar nicht viele Worte. Jakob Larenz hat geschrieben, verfolge gespannt und neugierig die heutige leicht außergewöhnliche Leute-Sendung. Ich selbst bin als Junge mit Fury aufgewachsen und die Disney-Studios haben ihn auch beeindruckt. Er ist auch beeindruckt von ihrer Arbeit. Und es gibt hier noch Lilo und Stitch, schreibt Roman Himmelhahn, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und mein Liebster von Disney überhaupt. So ein toller Film mit einer solch tollen Message zum Zusammengehörigkeitsgefühl von Familien. Auch meine Tochter liebt den Film. So, jetzt gibt's dann hier noch eine Frage. Wo habe ich die? Und zwar, ja, hallo Herr Deja, fragt Thorsten Gort aus Mannheim. Ich bin 44 Jahre alt und zeichne sehr gerne Comics. Bei einem Florida-Urlaub Ende der 90er habe ich mir in den Disney-Studios in Orlando Bewerbungsunterlagen für Comiczeichner mitgenommen. Leider bin ich bis heute nie dazu gekommen, mich zu bewerben. Was braucht's? Mut?
Einfach Mut und eine gute Unterlage, also gute Zeichenunterlagen, denn die wollen ja sehen, wie man zeichnet. Und das Niveau in der Bewerbungsmappe sollte schon ziemlich hoch sein.
An wen kann sich Thomas Gort, fragt er, wenden? Also es reicht wahrscheinlich nicht mehr Disney Studios Los Angeles, wie bei Ihnen.
Das kann man alles online erfahren. Die dann posten die auch online, welche Möglichkeiten es gibt, welche Jobs offen sind und so weiter. Das kann man alles online herausfinden.
Herr Dehr, wir sind am Ende.
Ach, schon, schade.
Ja, vielen
schade.
Lieben Dank für Ihren Besuch, vielen Dank für die tollen Geschichten und machen Sie Ihren Job bitte weiter so gut, weil Sie sehen, er wird von vielen Leuten wahrgenommen und der gehört für viele Leute zum Leben dazu.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.